Wir kommen in unserer Reihe durch die 10 Gebote schon zum 9. Gebot. Und das lesen wir aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 16 ist das 9. Gebot. Da heißt es, das ist Gottes Wort, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Erinnern wir uns einmal mehr an den Titel, den wir über diese Reihe gesetzt haben, diese Reihe durch die Gebote. Wie können wir denn lieben? Die Gebote, das haben wir festgestellt, sind eigentlich eine Anleitung, wie wir lieben, wie wir Gott und den Nächsten lieben sollen. Die Gebote definieren die Liebe, erklären, wie die Liebe aussieht. Sie zeigen uns, wie wir praktisch lieben können. Darum beantworten sie eben diese Frage, wie können wir denn lieben? Im 9. Gebot erfahren wir jetzt, wie wir unseren Nächsten mit unseren Worten lieben sollen. Oder wir könnten das etwas erweitern und sagen, wie wir den Nächsten durch unsere Kommunikation lieben. Das Gebot selber, wie es hier aufgeschrieben ist, das ist eigentlich relativ eng gefasst. Es bezieht sich auf die Situation im Gericht, also auf Aussagen, die jemand im Gericht macht, Zeugenaussage. Es heißt eigentlich, du sollst keine unwahre Zeugenaussage über jemanden machen. In späteren Kapiteln im Alten Testament, also in den 5 Büchern, Mose vor allem, finden wir dann weitere Ausführungen zu den Geboten, weitere Erklärungen, wie diese Gebote eben praktisch zu leben sind. Und zum 9. Gebot finden wir auch Verschiedenes. Ich nenne einmal hier 2 Beispiele. Im 2. Buch Mose, Kapitel 23, am Anfang. Du sollst kein falsches Gerücht aufnehmen. Du sollst deine Hand nicht dem Schuldigen reichen, um als falscher Zeuge aufzutreten. Du sollst der Menge nicht folgen zum Bösen. Und du sollst bei einem Rechtsstreit nicht antworten, indem du dich nach der Mehrheit richtest und so das Recht beugst. Auch den Geringen sollst du in seinem Rechtsstreit nicht begünstigen. Ihr seht, das wird hier schon noch etwas weiter ausgedehnt. Wie wird das Gebot gehalten? Und dann auch im 3. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 15 und 16. Ihr sollt im Gericht nicht Unrecht tun, du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen und die Person des Großen nicht ehren. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten, du sollst nicht als Verleumder unter deinen Volksgenossen umhergehen. Das bezieht sich vieles, wie ihr gehört habt, auf Richten und Gericht, ist aber vielleicht nicht ganz begrenzt auf einen bestimmten Ort in einem Gerichtssaal, sondern das Gericht, das war damals schon im alten Israel, war das viel stärker im alltäglichen Leben präsent, als das bei uns heute ist. Heute haben wir nicht so viel mit Gerichten oder mit dem Gericht zu tun. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich das Innere eines Gerichtssaals aus Filmen und nicht so sehr aus dem persönlichen Leben oder aus dem eigenen Erleben. Zu der Zeit, als die Gebote gegeben wurden, war das anders. Das Geistliche und das Alltägliche, soziale und politische Leben, die waren in der Öffentlichkeit viel, viel mehr ineinander verwoben, näher zusammen, viel mehr miteinander verbunden. Heute bei uns ist das stark getrennt. Und das ist, zum Teil ist das richtig, aber oft ist das gar nicht gut, wie wir das geistliche Leben vom sozialen und politischen trennen. Diejenigen damals, die rechtliche Entscheidungen fällten, waren dieselben, die den Gottesdienst durchführten, die Opfer brachten, die das Volk über die Wege Gottes belehrten, die predigten. Das waren auch die, die richteten, die Rechtsurteile sprachen. Eine öffentliche Rechtssache, zum Beispiel ein Diebstahl oder auch ein Mord oder Ehebruch und so weiter, das wurde vor den geistlichen Führern verhandelt und gerichtet. Und das Entscheidende im Zusammenhang mit dem 9. Gebot ist, dass Schuld oder Unschuld, das wurde, wenn möglich, immer mit Hilfe von Zeugen entschieden. Es brauchte, um eine Sache zu entscheiden, um ein Urteil zu fällen, brauchte es zwei Zeugen, die gesehen haben und bezeugen konnten, dass diese Tat wirklich so verübt wurde. Man konnte jemanden nicht zum Tod verurteilen, wenn nicht zwei Zeugen gesehen hatten, dass er zum Beispiel eben jemanden ermordet hatte. Und darum war es so wichtig, dass man zuverlässige Zeugen hatte. Und darum hier die Zeugenaussage ist so wichtig genommen. Wenn zwei Zeugen übereinstimmend aussagten, dass jemand Ehebruch beging oder jemanden getötet hatte, dann wurde dieser jemand zum Tod verurteilt. Aufgrund der zwei Zeugenaussagen. Und weil die Zeugen einen so wichtigen Einfluss auf das Urteil hatten, stand auch auf falsche Zeugenaussage dasselbe Urteil wie für die Tat. Also wenn jemand falsch aussagte, X hat Y ermordet, wenn das herauskam, dass das eine Falschaussage war, dann wurde der Zeuge, der falsche Zeuge, auch zum Tod verurteilt. So wichtig war die Aussage von Zeugen. Was im alten Israel mehr für das öffentliche Leben galt, das hat für uns heute seine besondere Bedeutung im Leben als Christen, in unserem geistlichen Leben als Christen. Wir sollen wahrhaftige Zeugen der Wahrheit sein. Das ist das, was dieses Gebot auch sagt. Wir sollen wahrhaftige Zeugen der Wahrheit sein. Wir sollen die Wahrheit sagen und sie auch gebrauchen, verwenden, um unserem Nächsten Gutes zu tun, sein Leben zu fördern. Sein ganzes Leben und auch sein geistliches Leben in allem. Dazu sollen wir die Wahrheit sagen und sie gebrauchen. Liebe und Wahrheit gehen Hand in Hand. Und so heißt es im 1. Korintherbrief, wo die Liebe beschrieben wird in ihren Eigenschaften, da heißt es dann auch, Liebe freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Liebe und Wahrheit sind nicht trennbar. Gott ist selber Liebe und er ist Wahrheit. Wenn wir auf Gott schauen, so wie die Schrift ihn uns zeigt, dann verstehen wir, dass Wahrheit nicht nur eine verstandesmäßige Richtigkeit ist oder eine faktische Richtigkeit. So zum Beispiel, wie wir das als Wahrheit ansehen, dass 2 und 2 4 gibt. Das ist wahr, das ist eine Wahrheit. Oder dass die Nachricht, die wir gehört haben, die Nachricht, die stimmt, dass unser Bundespräsident letzte Woche in Bangladesch war. Das ist auch eine Wahrheit, die wir glauben, oder? Es ist eine faktische Richtigkeit, wenn wir den Berichten der Medien glauben können. Die Wahrheit Gottes ist mehr als faktische Richtigkeit. Die Wahrheit Gottes ist seine Wahrhaftigkeit. Das ist die Wahrhaftigkeit seines Wesens auch. Darum sagt die Schrift, er ist Wahrheit. Das heißt, dass nicht die kleinste Falschheit oder Unreinheit in ihm ist. Was er ist, was Gott ist, was er sagt und was er tut, das ist alles in vollkommener Übereinstimmung. Er hat keine Maske. Er verstellt sich niemals. Was er sagt, ist absolute Realität. Was er sagt, das wird auch Wirklichkeit. Was er voraussagt, das geschieht. Und was er verspricht, das bekommen wir. Das wird da sein. Das heißt nicht, dass wir seine ganze Wahrheit sehen können oder erkennen können. Wir können nicht Gottes ganze Wahrheit erkennen. Das könnten wir nicht ertragen in unserer Unvollkommenheit als Menschen. Aber was wir ertragen können und was wir haben müssen an Wahrheit, die hat uns Gott in seinem Sohn Jesus Christus offenbart. Er ist der wahrhaftige Zeuge. Ja, er ist die Wahrheit Gottes in menschlicher Gestalt. Jesus Christus ist die Wahrheit Gottes in menschlicher Gestalt. Johannes 1, Vers 14 und 17. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus sagt von sich selbst, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 18, Vers 37 sagt der Herr, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Offenbarung kommt das mehrfach vor, zum Beispiel Offenbarung 3, Vers 14 sagt der Herr, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Und dieser wahrhaftige Zeuge, der Sohn Gottes, ist nicht dazu gekommen, nur um uns über gewisse religiöse Wahrheiten zu informieren. Sein Zeugnis der Wahrheit betrifft nicht nur, was er sagt, sondern auch alles, was er ist. In dem, was er ist er auch der wahrhaftige Zeuge der Wahrheit. Er offenbart Gott als der, der er ist. Und darum sagte er ja, wer mich sieht, sieht den Vater. Natürlich hat er uns auch mit Worten und Informationen hat er uns mitgeteilt, wer der Vater ist und was er will. Aber auch sein Wort, das ist mehr als nur Information. Wenn es heißt, dass Gottes Wort Wahrheit ist, das sagt der Herr in Johannes 17, dein Wort ist die Wahrheit, dann bedeutet das nicht nur, dass die Bücher der Bibel richtig darüber berichten, was in der Geschichte der Menschheit geschehen ist oder was noch geschehen wird, dass das Wort die Wahrheit ist, das bedeutet auch, dass das, was Gott spricht, Realität schafft, Realität herbeiführt. So demonstriert er das bei der Erschaffung der Welt. Gott sprach, es werde und es wurde. Sein Wort ist Wahrheit, indem es Realität schafft, herbeiführt. Gott spricht, es soll etwas da sein und dann ist es da. Und der Herr Jesus heilte und erweckte Menschen von den Toten, indem er es nur aussprach. Er sagte zu jemandem, steh auf von den Toten, und er stand auf. Und er sagte, sei gesund, du sollst wieder gehen können, du sollst wieder sehen können. Und es geschah. Gott ist der Wahrhaftige, der vollkommen Reine. Er ist immer der Gleiche. Es gibt keine Veränderung seiner Vollkommenheit. Das ist auch seine Wahrheit. Er ist der Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels, schreibt Jakobus 1,17. Und Jesus, der wahrhaftige Zeuge, hat ihn offenbar gemacht, im Wesen, in Wort und in Tat. Und darum ist er der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er ist in die Welt gesandt worden, um von der Wahrheit zu zeugen. Die Wahrheit Gottes soll nicht nur bekannt werden in der Welt, sondern soll sich so durchsetzen, dass die Menschen, die Gott in seinem Bild geschaffen hat, wie er wahrhaftig werden sollen. Wir sollen wahrhaftig sein. Wir sollen wahrhafte Zeugen der Wahrheit sein. Das alles ist enthalten, indem du sollst nicht als falscher Zeuge aussagen. Wir Menschen sind von der Wahrheit abgefallen. Römer 3, Vers 4 sagt ein sehr hartes Urteil über uns. Er sagt, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner. Das ist Gottes Urteil über unsere Natur. Und das ist eine Tatsache. Es soll aber nicht so sein, sondern wir sollen danach trachten, wahrhaftig zu sein, wahrhaftiger zu werden. Und darum ist uns das 9. Gebot gegeben. Du sollst nicht ein falsches Zeugnis über deinen Nächsten geben, sondern sollst Zeuge der Wahrheit sein. Was bedeutet das denn konkret, wenn wir als falscher Zeuge aussagen? Wie sieht das aus? Wir haben das bereits gesehen, dass es dabei einerseits darum geht, Aussagen im Gericht zu machen. Zeugenaussagen. Wir dürfen nicht die Unwahrheit darüber sagen, was jemand getan oder nicht getan hat. Und dazu gehört natürlich auch jede Art von übler Nachrede, die ja ein so verbreitetes Übel unter uns ist. Die üble Nachrede. Wir sollten darunter nicht nur verstehen, dass wir nicht über jemanden Lüge reden sollten, sondern auch, dass wir faktische Wahrheiten nicht falsch einsetzen sollen, sodass sie gegen jemand wirken. Hinter dieser Sünde steht die einfache böse Absicht, mit unseren Worten, unserer Rede oder mit unserer Kommunikation jemandem Schaden zuzufügen. Üble Nachrede besteht oft nicht aus lauter Lüge, sondern aus Teilwahrheiten oder sogar aus wahren Fakten. Aber diese Fakten werden dann nicht dazu eingesetzt, um dem Nächsten zu nützen, sondern um ihm zu schaden. Oft setzt man dabei auch einfach den anderen herab, um sich selber in ein besseres Licht zu stellen, oder nicht? Wenn man schlecht über jemand anderen spricht, dann tut man das eigentlich, um zu sagen, ich bin da besser in dieser Sache. Das kann man ganz maskiert und verborgen auch tun. Maria hat schon wieder ihre Arbeit nicht korrekt durchgeführt. Dahinter steht auch noch eine Aussage, eine unausgesprochene Aussage, die sagt, ich würde das nicht so mangelhaft erledigen, oder? Unter Christen versteckt sich das falsche Zeugnis oder die üble Nachrede oft hinter frommen und geistlichen Masken. Wir sagen vielleicht, wir sollten mal für Karl beten. Er hat Mühe in dieser oder in jener Sache. Das kann üble Nachrede sein, getarnt als geistliches Anliegen. Geistlich getarnte üble Nachrede ist viel schlimmer als offene Verleumdung, weil man dadurch vorspielt, man wäre tatsächlich wahrhaftig, während man gerade das nicht ist. Wenn wir üble Nachrede anhören und dann weiterreichen, dann ist das ebenfalls Sünde gegen das 9. Gebot. Wenn wir bereitwillig üble Nachrede aufnehmen, das ist auch gegen das 9. Gebot gerichtet. Es ist die Bereitschaft, jemandem durch Unwahrheit zu schaden. Dafür bin ich bereit, wenn ich üble Nachrede aufnehme und sie dann vielleicht weitergebe. Wir schaden durch falsches Zeugnis, schaden wir nicht nur dem Nächsten, sondern wir verleumden auch Gott, der die Wahrheit zum Wohl des Menschen gegeben hat, zum Wohl seines Ebenbildes. Wir geben auch ein falsches Zeugnis, wenn wir nicht selbst leben, wie wir sprechen. Dann präsentieren wir zwei verschiedene Tatsachen oder Wahrheiten. Wenn wir nicht so leben, wie wir sprechen. Wenn wir sagen, man sollte so oder so leben. Man sollte dies oder das tun und tun es dann selber nicht. Leben selber nicht so, dann bezeugen wir etwas, das in unserem Leben nicht wahr ist, oder nicht? Wir sind nicht wahrhaftig, wenn wir nicht gemäß unserem Bekenntnis leben. Das Bekenntnis sagt ja, das ist die Wahrheit, so lehrt Gottes Wort. Und wir sagen, ja, das ist mein Bekenntnis. Und wenn ich das sage, dass das wahr ist und dass Gottes Wort so und so lehrt, und dann aber nicht Gottes Wort über meine eigenen Interessen stelle, sondern meine eigenen Wege gegen Gottes Wahrheit durchsetze, dann gebe ich meinem Nächsten ein falsches Zeugnis von der Wahrheit Gottes. Der Jakobusbrief ermahnt in dieser Sache ganz besonders. Man könnte fast sagen, der ganze Jakobusbrief dreht sich um diese Sache, dass man das, was man bekennt und glaubt, auch leben muss. Sonst ist man ein Übertreter des Gesetzes, des ganzen Gesetzes. Das ist das hauptsächliche Anliegen des Briefes. Ein Christenleben zu fordern, zu verlangen, das wahrhaftig ist. Ein Leben, das mit dem Bekenntnis des Glaubens übereinstimmt. Jakobus nennt in seinem Brief die Zunge. Die Zunge, die ein überaus großes Übel anrichtet, wenn sie nicht zur Ehre Gottes und zum Wohl des Nächsten gebraucht wird. Jakobus 3, ab Vers 8. Die Zunge aber kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater. Mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Lass mich das zusammenfassen. Ein falsches Zeugnis zu geben, ist jede Äußerung oder Kommunikation, die zum eigenen Vorteil und zum Schaden des Nächsten nicht die Wahrheit sagt oder die Wahrheit falsch darstellt. Das könnte die Frage aufwerfen, ja, aber wie ist es denn mit den sogenannten Notlügen? Ist es immer falsch, die Unwahrheit zu sagen? Wenn wir zum Beispiel an eine Situation denken, wie sie im Europa des Zweiten Weltkriegs oft vorkam, wenn als die Nazis in Europa die Juden verfolgten und sie umbrachten und damals viele Menschen in ihren Häusern Juden versteckten vor den Nazis. Und wenn dann die Nazis kamen und fragten, habt ihr Juden im Haus? Durfte man dann lügen und die Unwahrheit sagen? Ein falsches Zeugnis geben über das, was wahr ist? Es gibt verschiedene Meinungen darüber unter Christen und ich habe gehört, dass die Mehrheit unter in der Geschichte der Christenheit die Mehrheit sagte, nein, das darf man nicht. Und unter diesem Begriff Notlüge, da wird vielleicht zu oft gerechtfertigt, dass man ein falsches Zeugnis gibt. Wir sollten diese Frage nicht leichtfertig beantworten. Da ist eine sogenannte Notlüge, ist das möglich, ist das erlaubt? Ich denke, wir könnten das beantworten, indem wir zwei biblische Prinzipien anwenden. Das erste wäre, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn zum Beispiel ein Mensch oder auch eine menschliche Einrichtung einen anderen ermorden will, dann bin ich nicht verpflichtet, ihm zu helfen, indem ich ihm die Wahrheit sage, die faktische Wahrheit, und ihm damit helfe, seine böse Absicht durchzuführen. So denke ich, dass das ein biblisches Prinzip ist. Und das Zweite ist, es gibt in der Bibel Beispiele, wo Gebote gebrochen werden, um etwas noch Schlimmeres in Gottes Augen abzuwenden. Und wo Gott die Übertreter straffrei ausgehen ließ oder sie sogar lobte. Zum Beispiel im Zusammenhang mit dem 9. Gebot. Als der Pharao befohlen hatte, dass alle hebräischen Kinder unter 2 Jahren getötet werden sollten und auch die Hebammen bei der Geburt Kinder, wenn es Knaben waren, sofort sie töten sollten, da gab es 2 Hebammen, die das nicht befolgten. Und die 2 Hebammen wurden von Gott so geehrt, dass ihre Namen in seinem Wort festgehalten sind. Einige von euch kennen vielleicht die Namen auch. Die sind geblieben. Das waren Pua und Schifra. Die sind von Gott geehrt, weil sie das nicht getan haben und sie haben gelogen. Sie haben den Pharao angelogen. Sie haben gesagt, ja, die hebräischen Kinder sind so kräftig und wir kommen immer zu spät und dann können wir nichts mehr machen. Sie haben gelogen, um die Kinder von Gottes Volk zu retten. Und Gott belohnte diese Hebammen, heißt es im Text im zweiten Buch Mose, Kapitel 1. Gott hat das gut geheißen, was sie getan haben. Die Hure Rahab hat Kundschafter versteckt, als sie nach Jericho kamen. Sie hat die Verfolger der Kundschafter hat sie angelogen und hat gesagt, sie sind schon weitergegangen. Wenn ihr ihnen nachjagt, könnt ihr sie vielleicht noch erwischen. Sie sind da diesen Weg gegangen. Dabei hatte sie sie versteckt auf dem Dachboden. Und in Hebräer 11 wird sie dafür gelobt, dass sie das getan hat. Oder eine Frau hat Davids Agenten versteckt in einem Brunnen und hat auch ihre Verfolger auf eine falsche Fährte gelenkt. Auch sie hat sie angelogen. Es gibt mehr Beispiele im Wort Gottes. Diese Menschen haben alle gelogen, haben ein falsches Zeugnis von der Wahrheit gegeben. Aber sie taten das, um Unschuldige zu schützen oder um Gottes Plan mit seinem Volk auszuführen, dass er weiterging. Es ist immer noch die Übertretung des 9. Gebotes, was diese Menschen getan haben. Aber es geschieht zur Rettung von Leben nach Gottes Plan. Nehmen wir diese Beispiele aber nicht zum Anlass, um uns aus unangenehmen Situationen heraus zu lügen. Das dürfen wir nicht. Da ist eine Notlüge nicht wirklich eine Notlüge, um uns einfach aus einer unangenehmen Situation heraus zu schwatzen. Wie können wir das 9. Gebot positiv befolgen? Was bedeutet es hier, dass wir nicht nur das Falsche nicht tun, sondern dass wir eben das gute Gegenteil tun? Es bedeutet, dass wir nach dem Vorbild Gottes die Wahrheit dazu gebrauchen, um das Leben unseres Nächsten zu fördern. Das ist die positive Ausführung des 9. Gebots. Die Wahrheit dazu zu gebrauchen, um das Leben unseres Nächsten zu fördern. Wie bereits gesagt, die Wahrheit ist nicht nur richtige Information über Tatsachen, sie ist auch eine Eigenschaft des Charakters. Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Nur wenn wir im Wesen wahrhaftig sind, wenn wir der Wahrheit entsprechend leben, dann werden wir das Gebot erfüllen. Der wahrhaftige Gott hat seinen Sohn gesandt, der bezeugt, ich bin die Wahrheit. Wenn Christus durch den Heiligen Geist in uns lebt, dann ist die Wahrheit in uns. Er verändert uns zu wahrhaftigen Zeugen und zu Zeugen der Wahrheit. Und durch ihn lernen wir, auch zur Wahrheit zu stehen, auch dann, wenn sie zu unserem Nachteil zu sein scheint. Die größte Wahrheit, die der Herr uns offenbar gemacht hat, ist, dass wir, wie alle Menschen, unter der Lüge des Satans geknechtet sind, geknechtet waren. Der Satan, der gesagt hat, wenn ihr auf mich hört, werdet ihr sein wie Gott und selber über Gut und Böse entscheiden können. Unter dieser Lüge, mit dieser Lüge wurden die Menschen gefangen und sind dann geknechtet. Jesus hingegen sagt, wenn ihr an mich glaubt und in mir bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Gottes Wahrheit befreit von der Lüge des Satans, der Vater der Lüge ist. Und nun wollen wir, die wir an Christus glauben, immer die Wahrheit in dieser Weise gebrauchen. Wir geben sie den Menschen weiter, die Wahrheit. Es ist der Auftrag der Kirche, das zu tun. Die Kirche hat, und das sind du und ich, die Kirche hat die Aufgabe, für die Wahrheit zu zeugen. und sie in der Welt zu bewahren und aufrechtzuerhalten, die Wahrheit. Und so lesen wir im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 15, das Haus Gottes ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die Kirche ist der Ort, wo die Wahrheit die Grundlage ist und alles stützt. Und die Kirche hat die Aufgabe, die Wahrheit zu bewahren und sie in der Welt zu verkündigen. Das heißt, Gott hat durch seinen Sohn Christus die Grundlage, das Fundament gelegt, auf dem die Kirche gebaut ist. Und der Christus ist Gottes Wahrheit, auf dem wir nicht allein stehen, durch den wir vor Gott stehen können, sondern den wir auch verkünden. Wir bezeugen diese Wahrheit in Liebe allen Menschen. Du kannst, das ist das, was wir verkünden, du kannst von einem Leben in der Lüge befreit werden. Du kannst die Gefangenschaft unter dem Vater der Lüge verlassen. Die Wahrheit, die in Christus gekommen ist, macht dich frei. Das ist das wahre Zeugnis, das die Menschen brauchen. Denn Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dadurch gerettet werden. Aber damit hört der Auftrag der Kirche, die Wahrheit zu bezeugen und zu pflegen, nicht auf. Die Wahrheit Gottes umfasst das ganze christliche Leben. Wir bezeugen einander die ganze Wahrheit des Wortes Gottes zum Nutzen, zum Wachstum in Christus. Wie der Apostel das im Epheserbrief schreibt, führt die Verkündigung der Wahrheit und das Leben in der Wahrheit führt zu dem Ziel, dass wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit, zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe und so in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Er sei gepriesen. Amen.